D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Fliegende Bullenköpfe, Nitrat im Grundwasser und die US-Wahl. Das gibt's heute alles bei uns. Heute ist nämlich der letzte Tag. Morgen wird gewählt in den USA. Und wir sagen euch heute, glaubt nicht alles, was bei Twitter steht. Hinter jedem fünften Tweet steckt ein Bot, also eine Maschine. Forscher der University of Carolina haben das herausgefunden, haben sich 20 Millionen Tweets angeschaut, analysiert und herausgefunden, hinter jedem fünften Tweet, dort der von Hillary Clinton oder von Donald Trump kommt, steckt offenbar eine Maschine, ein Bot. Wir sind echt unterdessen Sebastian Rams.
Hallihallo.
Aus der D-Radio Wissen Reaktion.
Ja.
Das war jetzt keine Maschine, das war ernst,
ja,
und menschlich von dir.
Ja,
aber
warmherzig.
Die US-Wahl beschäftigt uns natürlich auch heute Abend in der Sendung. Wir versuchen das Ergebnis schon mal vorwegzunehmen und wenn es euch nicht gefällt, dann sagen wir euch, wie ihr euch dafür schützen könnt vor diesem Ergebnis. Und wenn ihr genervt seid, dann blicken wir mal in die Staaten in dieser Sendung auch und fragen mal nach, wie denn eigentlich die Amerikaner mittlerweile schon genervt sind von all dem, was passiert. Mein Name ist Thilo Jahn und euch einen schönen Montagabend.
D-Radio Wissen.
Morgen, da wird gewählt in den USA. Eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident. Laura aus Washington, die weiß heute schon, was sie morgen wählen wird.
My name is Laura and I will be voting for Hillary Clinton because she has the most qualifications. There is no one else running in American politics today who has more experience and is more prepared for this job. And the alternative is just not an option for this country right now.
Also sie ist überzeugt von Hillary Clinton und Donald Trump ist für sie keine wirkliche Alternative. Die letzten Prognosen sagen jedoch den beiden Kandidaten einen geringen prozentualen Unterschied voraus. Klären wir auch noch in dieser Sendung, wer da vorne liegt. Man kann aber auch beide Kandidaten einfach nur doof finden. Klar, gibt ja genügend Gründe dafür, nur dagegen machen kann man irgendwie nichts. Deshalb wollen wir euch auf das Unausweichliche jetzt schon mal vorbereiten an dieser Stelle, euch schützen sozusagen, ja, sagen, wie ihr mit dem Ergebnis umgehen könnt, wenn es euch nicht gefällt. D-Radio Wissen Reporter Martin Krinner hat für euch ein paar Tipps von einem echten Krisenexperten reingeholt.
Es ist der 7. November 2016 und meine Stimmung heute beschissen. Ich habe wahnsinnig schlecht geschlafen letzte Nacht. Draußen regnet es in Strömen und auf dem Weg zur Arbeit habe ich heute Morgen fast einen Unfall gebaut. Ich habe einem Leichenwagen die Vorfahrt genommen. Hey, einem Leichenwagen. Mann. Naja, der ist dann ohne mich weitergefahren. Aber was mir heute noch so richtig die Stimmung verhagelt ist, morgen wird in den USA gewählt. Der mächtigste Mensch auf Erden wird demnächst entweder Trump heißen.
Part of the beauty of me. Is that I'm very rich.
Oder Clinton.
I have a feeling that by the end of this evening I'm going to be blamed for everything that's ever happened.
Why not?
Und wenn es so läuft wie bei den letzten Wahlen, dann werden 40-50% der Amerikaner morgen einfach zu Hause bleiben. Aber wer will den Leuten einen Vorwurf machen? Wenn Trump jetzt bald den Finger am roten Knopf hat, na dann gute Nacht. Und wenn es Hillary wird, dann haben wir bald den dritten Weltkrieg. Das sagt jedenfalls Trump. Also, so oder so, da kommen harte Zeiten auf uns zu. Was kann man da tun? Religiös werden?
Am Ärger über einen anderen festzuhalten, ist wie Gift zu trinken und dann darauf zu warten, dass der andere stirbt.
Das soll Buddha mal gesagt haben. Naja, klingt ja ganz tröstlich, aber hilft im Moment auch nicht gerade weiter. Aber wie wär's mit dem Rezept, das das Auswärtige Amt nach der Brexit-Entscheidung getwittert hat?
Wir gehen jetzt in einen irischen Pub und betrinken uns. Ab morgen arbeiten wir dann wieder für ein besseres Europa.
Das Motto? Da hilft nur Alkohol. Sogar in der Politik. Oder gerade da. Aber jetzt mal im Ernst. Wenn ich eine Katastrophe auf mich zukommen sehe und weiß, dass ich nichts, aber auch wirklich gar nichts dagegen tun kann, dann muss ich ihr mit einer gewissen inneren Ruhe entgegensehen.
Und da kommt relativ schnell der Begriff der Resilienz auf,
sagt Ulrich Welzel. Er ist ausgebildet in psychosozialer Notfallbetreuung und kümmert sich zum Beispiel um Opfer und Helfer bei Explosionen oder Naturkatastrophen.
Und wer sich damit beschäftigt, weiß, dass es eigentlich ein Begriff aus der Metallindustrie ist und nur besagt, wie lange ein Werkstoff belastet werden kann, bevor er zerbricht.
Auf den Menschen übertragen heißt das, was kann ich aushalten? Wie viel kann ich einstecken, bevor es mir so richtig dreckig geht? Und um diese innere Resilienz aufzubauen, muss ich mich fragen,
was hat mir in der Vergangenheit in dieser Situation geholfen, sag mal vorsichtig, stark und ruhig zu bleiben?
Ulrich Welzel hat dafür ein ganz konkretes Beispiel. Er ist irgendwann mal vor Jahren in einer 30er-Zone viel zu schnell gefahren. Dort wurde er geblitzt.
Und habe dann meines Wissens 100 Euro an Strafe bekommen und ich glaube einen Punkt. Und das hat mich natürlich massiv geärgert am Anfang. Und dann, ich glaube, ich kam mit meinem Nachbar, mein Nachbar war es ja, 86 Jahre, der Mann. Und der sagt, Herr Welzel, regen Sie sich nur auf, die Situation ist, wie sie ist. Und sagt er, ärgern Sie sich noch in einem Jahr über diese Situation? Sage ich, höchstwahrscheinlich nicht. Und dann sagt er, in dem Moment haken Sie es ab. Wenn Sie sich in einem Jahr nicht darüber noch ärgern, dann haken Sie es ab und dann ist ganz schnell der Seelenfrieden wiederhergeschrieben. Das hat mir in vielen anderen Lebenssituationen sehr geholfen, wenn ich mich an die Situation erinnere und sage, kann ich es beeinflussen, ja oder nein?
Also, egal wie sich die Amerikaner morgen entscheiden, am 7. November 2017, in einem Jahr also, kann ich mir da vorstellen, dass ich mich dann immer noch wahnsinnig darüber aufrege? Werde ich dann die Wand hochgehen, wenn ich in den Nachrichten Sätze höre wie US-Präsidentin Hillary Clinton hat angekündigt oder US-Präsident Donald Trump fordert? Naja, wahrscheinlich. Also, die Wand hoch. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht nicht. Aber vielleicht ja doch!
Es geht D-Radio-Wissen-Reporter Martin Krinner mittlerweile ganz gut. Zumindest hat er gelächelt vor der Sendung. Das werte ich jetzt mal als positive Emotion. Bei all diesem kreativen Input, den wir euch da geben, diese Wahl morgen, die ist natürlich wichtig. Und deshalb sind wir morgen live dabei. Ihr könnt die Entwicklung hier bei uns in D-Radio-Wissen mitverfolgen. Wir reisen von 21 Uhr bis 6.30 Uhr am nächsten Morgen quer durch die Staaten, sprechen mit Wählern, sprechen mit Beobachtern und Wissenschaftlern. All American, all night, die Einladung für euch zum Rudel hören bei der US-Wahl hier in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen.
Wir lösen mal ganz kurz den Blick hier in der Redaktionskonferenz von den Staaten und kommen zurück nach Deutschland. Wer kann nach Deutschland kommen und wer nicht? Darum ging es heute in Berlin.
Wir können illegale Migration besser bekämpfen, wenn es die Möglichkeit einer legalen Einwanderung gibt.
Das sagte Thomas Oppermann, der Fraktionschef der SPD. Er hat die Pläne für ein Einwanderungsgesetz heute vorgestellt und wir sprechen über dieses Einwanderungsgesetz mit Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio. Frank, die legale Einwanderung, wie sieht die denn nach den Plänen der SPD aus?
Naja, die SPD stellt sich vor, dass man etwa 25.000 Menschen pro Jahr nach Deutschland kommen lässt. Das sind dann Bewerber, die gern einen Arbeitsplatz hier haben möchten. Also SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagt ja eben, natürlich müssen wir nach dem Asylrecht auch weiterhin Flüchtlinge aufnehmen. Wir müssen politisch Verfolgte aufnehmen in Deutschland. Was wir aber nicht machen können, wir können keine Wirtschaftsflüchtlinge weiterhin ins Land lassen. Und das müssen wir steuern, das müssen wir mit einem Punktesystem, mit einem Einwanderungsgesetz, das auf einem Punktesystem beruht, eben steuern. Und der Bundestag soll dann jedes Jahr darüber entscheiden, wie viele Menschen, die bei uns Arbeit finden wollen, nach Deutschland kommen dürfen. Wie gesagt, im ersten Jahr denkt man an 25.000. Das orientiert sich auch daran, wie viel Zuwanderer aus EU-Staaten, denn die dürfen ja im Rahmen der Freizügigkeit ohnehin jederzeit bei uns arbeiten, wie viele da kommen. Also jedes Jahr soll darüber neu abgestimmt werden im Parlament.
Das ist schon genannt. Es geht um ein Punktesystem, das man auch aus Kanada kennt. Es gibt Punkte in den Kategorien Alter, Ausbildung, Berufserfahrung, Sprachkenntnisse und Integrationsfähigkeit. Wie viele Punkte muss man denn da erreichen?
Also man kann maximal 100 erreichen und muss, um überhaupt eine Chance haben, nach Deutschland kommen zu dürfen, mindestens 65 Punkte erreichen. Du hast die Kriterien angesprochen. Man will sich die Besten nach Deutschland holen, das ist ganz klar. Also junge Leute, qualifizierte Leute, Leute mit guten Deutschkenntnissen. Wer schon mal in Deutschland gelebt hat, vielleicht hier studiert hat, der soll kommen dürfen. Und ganz wichtig, wer bereits ein Jobangebot hat, eine Arbeitsplatzzusage, der soll in diesem Ranking ganz nach oben rutschen. Da will man also besondere Anreize schaffen, solche Leute, die Aussicht darauf haben, die gewollt werden eben von der deutschen Wirtschaft, die nach Deutschland hineinzuholen.
Jetzt hat die SPD dieses Konzept ja schon eine ganze Weile angekündigt. Warum kommt es gerade jetzt?
Naja, man will so ein bisschen den Druck auf die Union erhöhen, doch da noch zu Potte zu kommen bis zur Bundestagswahl im kommenden Jahr. Thomas Oppermann hat heute wieder gesagt, wir wollen das noch in dieser Legislaturperiode durchsetzen. Da wird es ja langsam ein bisschen eng und da darf man durchaus skeptisch sein, dass da wirklich noch was passiert zur Wahl. Aber die Sozialdemokraten sehen dieses Thema, das hat Oppermann so wörtlich gesagt, als Gewinnerthema. Und das kann ja schon ein wenig überraschen, aber man möchte den Populisten auch, man möchte der AfD den Wind aus den Segeln nehmen, weil die ja doch sagen, der Staat hat die Kontrolle verloren und jeder, der will, kann nach Deutschland kommen, so kann es nicht weitergehen. Und da wollen eben die Sozialdemokraten jetzt mit Blick auf die Bundestagswahl, würde ich sagen, im kommenden Jahr auch zeigen, wir haben nicht die Kontrolle verloren, wir regeln die Einwanderung und es gibt da klare Spielregeln. Natürlich müssen wir Schutzsuchende weiter aufnehmen, dazu stehen wir Sozialdemokraten, aber wir wollen eben auch die Einwanderung für Leute regeln, die aus wirtschaftlichen Gründen gerne nach Deutschland kommen möchten und die wir auch gebrauchen können.
Welche Reaktion gab es denn auf diese Pläne für dieses Einwanderungsgesetz?
Ja, interessant ist natürlich vor allen Dingen die Reaktion, die aus dem Unionslager kommt. Peter Tauber, der CDU-Generalsekretär, hat gesagt, ja, wir können darüber reden, über ein Einwanderungsgesetz. Die Union, die CDU führt ja auch eine solche Diskussion, aber die Sozialdemokraten sollen doch erstmal ihre Hausaufgaben machen. Also er sagte, die sollen beschlossene Reformen wie eine schnellere Abschiebung und die Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsländer erst einmal umsetzen und dann könne man ja über ein Einwanderungsgesetz reden und das sei alles noch nicht so ganz ausgegoren. Da hat er zum Beispiel in die Runde geworfen, den Fall eines Studenten, der möglicherweise eine Jobzusage hat in Deutschland, aber ansonsten mit Deutschland nichts zu tun hat, nur Englisch spricht, aber eben qualifiziert ist und nach dem Punktesystem würde der eben nicht genügend Punkte zusammenbekommen, eben nicht diese 65 Punkte und hätte keine Chance. Und da sagt Tauber, da sagt die CDU, das müssen wir uns nochmal angucken und das ist nicht ausgegoren. Das zeigt also, die Union tritt da auf die Bremse und wird da nicht mitmachen.
Deutschland holt sich also die High Potentials, die Besten aus dem Ausland. So hätte es die SPD gerne. Sie hat heute ihre Pläne für ein Einwanderungsgesetz vorgestellt. Was genau drin steht, das hat mir bereits vor der Sendung Frank Capellan aus unserem Hauptstadtstudio geschildert.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
24 Punkte, die hat der Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga Bayern München auf dem Konto. Und die 24 Punkte hat auch der RB Leipzig einen Platz dahinter. Deshalb Susanne Daubner, Bayern und
Leipzig punktgleich und nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Platz 2.
Und heute war der RB Leipzig wieder Gesprächsthema, obwohl sie gestern erst gespielt haben. Aber heute war es in Frankfurt. Dieses Spiel fand nicht im Stadion statt, sondern im Gericht. Sebastian Rams aus unserer Redaktion, was da los?
Tja, es geht um einen Vorfall, der sich am 20. August während des DFB-Pokalspiels zwischen dem Zweitligisten Dynamo Dresden und eben RB Rasenballsport Leipzig ereignet hat. RB Leipzig, die letztes Jahr ja in die erste Bundesliga erst aufgestiegen sind, sind ja bei vielen Vereinen und deren Anhängern megamäßig unbeliebt, weil eben der Verein durch die Unterstützung der Red Bull GmbH millionenschwere Transfers tätigen kann, die man sonst eben nur vom FC Bayern kennt oder von Borussia Dortmund. Da werden schon mal locker zweistellige Beträge gezahlt. Ist ja nicht schlecht. Auch für mal einen 18-Jährigen. Und um ihren Frust so ein bisschen Luft zu machen, haben sich Fans aus dem Dresdner Fanblock im August eben einen echten blutenden Bullenkopf geschnappt und in den Innenraum des Stadions geworfen.
Und deswegen musste der Verein heute in Frankfurt da Konsequenzen ziehen, oder wie?
Ja, die mussten da schön antanzen. Mündliche Verhandlungen. Die eigentlich im Bullenkopf. Weitwerfer, die konnte man nämlich nicht ausfindig machen. Komisch, obwohl doch eigentlich heute alles mit Kameras überwacht ist. Naja, deswegen muss jetzt der Verein Dynamo Dresden die Strafe über sich ergehen lassen, obwohl man sich ja auch zu Recht fragen darf, wie solch ein, sagen wir mal, wie schwer ist so ein Ding?
So ein Bull, ich weiß auch nicht. Ich frage mich gerade, hat den jemand getroffen? Also ein Schiri oder irgendwie?
Nee, das Beste ist, es wurde auch erst nach dem Spiel entdeckt. Man hat das gar nicht gemerkt direkt. Sondern, ach, da liegt ja noch ein Bull.
Das weiß ja nicht. Könnte ja auch irgendwie von dem Bratwurststand sein.
Ja, die Reste, genau. Und es war ein so Hochsicherheitsspiel. Also besonders strikte Kontrollen hätten da herrschen müssen. Naja gut, er war da, er lag dann irgendwann da. Und nach dem Urteil von heute müssen im kommenden Heimspiel gegen Greuther Fürth am 20. November mehrere Blöcke geschlossen werden. Das betrifft rund 9.000 Fans. Außerdem nochmal satte 60.000 Euro Geldstrafe obendrauf.
Also merken wir schon mal, Bullenköpfe dürfen nicht ins Stadion, sollten auch nicht geworfen werden. Kommt es eigentlich öfter vor, dass Fans so skurrile Wurfgeschosse, nenne ich es mal, mit ins Stadion nehmen?
Ist zwar nicht die Regel, aber es kommt schon mal durchaus vor. Ich habe mal geguckt, am 23. November 2002 wurde der Portugiese Luis Figo von Real Madrid beim Auswärtsspiel in Barcelona mit dem Kopf eines anderen sehr weit verbreiteten Nutztiers beworfen, und zwar mit einem Schweinekopf.
Das scheint so eine Geste zu sein, die Köpfe von Tieren. Ne?
Ja, ja, du bist der Nächste vielleicht, ne? Weiß ich nicht. Grund, Figo hatte auch vor der Saison die Seiten gewechselt. Also es ist gleich, als wenn du heute von Dortmund nach Schalke wechselst, ne? Oder wer weiß, von Leipzig nach Dresden, man weiß, mal gucken, was da noch kommt. Und im Mai 2001, ganz schön sinnbildlich für Italien, beim Spiel Inter Mailand gegen Atlanta Bergamo, war es zur Abwechslung mal eine Vespa, ne? Die schönen Zweiroller, die hatten Inter-Fan mal vom Oberrang schön über ins Stadion gekickt.
Wie bringt man bitte schön eine Vespa ins Stadion, ohne du dass brauchst, der Ordner es merkt?
Du brauchst einen ganzen Block und 150 Freunde.
Oder zusammenschrauben im Block selber dann, meinst du, oder was? Das ist natürlich schön. Sebastian Rams über skurrile Wurfgeschosse im Stadion. Dynamo Dresden-Fans sind angeklagt, müssen zahlen und bekommen Stadionverbot, weil sie einen Bullenkopf aufs Spielfeld geworfen haben. Der Gegner war auch ein Bullenkopf, RB Leipzig.
D-Radio Wissen.
Und wir spulen an dieser Stelle mal ein Jahr zurück. Paris im November 2015. Laurent Fabius, französischer Außenminister und Tagungsleiter der letzten Weltklimakonferenz in Paris.
Je regarde la salle. Je vois que la réaction est positive. Je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Euphorie, Jubel damals, alle teilnehmende Länder haben sich geeinigt. Es gab einen Vertrag, also Text. Und darin stand, dass die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad gehalten werden soll. Von 1,5 war sogar die Rede. Und die einzelnen Länder haben hierzu ihre nationalen Klimaziele eingereicht. Das ist schön und das ist gut. Die Frage ist nur, wie soll das denn eigentlich alles umgesetzt werden? Welche Regeln gibt es, damit sich alle an diesen Plan halten? Das versucht man seit heute in Marrakesch, in Marokko, herauszufinden auf der diesjährigen Weltklimakonferenz. Für die Radio Wissen vor Ort ist Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Damals Euphorie in Paris, war da heute noch so ein bisschen Aufbruchsgeist zu spüren?
Ja, das war durchaus zu spüren. Der erste Tag ist ja immer geprägt von Symbolik. Heute hat Frankreichs Umweltministerin Ségolène Royal eine Weltkugel weitergegeben an Salahedin Mezouar, den Außenminister von Marokko, und ihn dazu aufgerufen, den Staffelstab sozusagen anzunehmen und weiterzumachen, um den Kampf gegen den Klimawandel weiterzuführen. Der Eröffnungstag war sozusagen eine Feier des Inkrafttreten dieses Klimavertrages von Paris. Er ist ja sehr viel schneller in Kraft getreten, als man das ursprünglich erwartet hatte. Ursprünglich sollte er 2020, also 5 Jahre nach Abschluss, in Kraft treten. So lange würde man brauchen, bis alle Staaten oder bis genügend Staaten ratifiziert haben. Jetzt ist es nicht mal ein Jahr vergangen und 100 Staaten haben den Vertrag ratifiziert und er ist letzte Woche auch in Kraft getreten. Aber das Ganze ist natürlich auch das Problem. Der Klimavertrag ist sozusagen das Grundgesetz des Klimaschutzes, aber die Gesetze, die Ausführungsbestimmungen, die sind noch lange nicht fertig und da müssen sich die Delegierten jetzt sputen und mehr beeilen, als sie es ursprünglich wollten.
Es geht jetzt also um die Regeln, um die Gesetze, die du gerade schon gesagt hast, zu diesem Klimaschutzvertrag. Auf welche Regeln wird man sich da einigen?
Das sind eine ganze Menge Regeln, die verabschiedet werden müssen. Im Mittelpunkt der Debatten steht zum Beispiel die Frage, wie werden Klimaziele vergleichbar gemacht? Also Deutschland, Europa, die USA, viele Industrieländer haben gesagt, wir wollen unseren CO2-Ausstoß um so und so viel Prozent senken. Deutschland zum Beispiel um 40% bis 2020. Andere Länder, Entwicklungs- und Schwellenländer, beziehen ihre Ziele aber auf pro Einheit des Bruttoinlandsprodukts, wollen also effizienter werden, oder sie vergleichen eine klimafreundliche Entwicklung mit einer fiktiven Entwicklung ohne Klimaschutz. Und was da am Ende dann rauskommt, das ist alles nicht miteinander vergleichbar. Und man soll aber unter 2 Grad bleiben. Aber auch ohne große Rechnungen kann man sagen, das reicht, was bisher versprochen ist, nie und nimmer. Und es wird also auch eine erste Debatte um eine Verschärfung der Klimaziele geben. Das heißt, sobald der Vertrag mit Leben erfüllt wird, soll er auch schon verschärft werden. Aber das hat man beim Abschluss auch schon gesagt, dass das nötig ist.
Also in erster Linie geht es um die Vergleichbarkeit. Eine andere große Sache, die morgen ansteht, da dürfte man in Marrakesch vielleicht auch drauf schauen, denn die USA sind zweitgrößter Verschmutzer, was die Treibhausgase angeht. Wie beobachtet man denn die US-Wahl?
Offiziell gar nicht. Das ist offiziell überhaupt kein Thema. Die Chefin des UN-Klimasekretariats hat sich auch schon in der Richtung geäußert. Die USA sind ja auch an den Vertrag gebunden. Aber Donald Trump, falls der gewählt werden sollte, hätte man den zweitgrößten Emittenten ohne Klimaschutzambitionen und mit dem Wunsch, das Ganze zu beenden. Trump ist ja der Meinung, dass der Klimawandel gar nicht existiert. Und mit das Positivste nach dem Pariser Abkommen ist, dass die Wirtschaft sich jetzt darauf einstellt, die Welt meint es ernst mit Klimaschutz, wir müssen die Richtung ändern. Und wenn Trump Präsident ist, dann könnte diese Stimmung kippen und diese Sorge ist in vielen Gesprächen im Hintergrund zu hören. Also offiziell wenig, aber inoffiziell ist das ein ganz, ganz großes Thema.
Schauen wir zum Abschluss noch auf das Land. Das Ganze findet in Marrakesch in Marokko statt. Was macht denn Marokko selbst in Sachen Klimaschutz?
Ziemlich viel. Marokko ist in Afrika das Land, was am meisten für den Klimaschutz macht. Hat auch vielleicht mit dem Land zu tun, mit der Lage des Landes. Es ist ein sehr rohstoffarmes Land und es braucht sehr viel Strom und es entwickelt sich recht schnell und setzt dabei voll und ganz auf erneuerbare Energien, stationiert Solarkraftwerke, baut Windkraftwerke in ganz, ganz großem Ausmaß. Und ich bin, als ich hierher gefahren bin, vom Flughafen zum Hotel auch mit einem Elektroauto transportiert worden. Da hieß es, diese gäbe es bisher in Marokko noch gar nicht, sollten aber jetzt auch eingeführt werden. Also Marokko präsentiert sich im Klimaschutz als Vorreiter und das auch mit einem gewissen Recht. Da passiert eine ganze Menge und man möchte das auf andere Staaten in Afrika übertragen.
Und wie dieser Klimagipfel sich entwickelt, hört ihr natürlich in D-Radio Wissen. Georg Ehring war das von der COP22 in Marrakesch, der Weltklimakonferenz, auf der versucht wird, Regeln auszuarbeiten und zu finden für den Klimavertrag von Paris. Das Gespräch, das haben wir bereits vor der Sendung aufgezeichnet.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben heute in D-Radio Wissen über die Frauen gesprochen, die Donald Trump morgen wählen werden. Sie zum Beispiel.
Poor have been voting Democrat for decades. They're still poor. We're just like, you have nothing to lose at this point. Vote for Trump.
Genervt von den Demokraten, deshalb nicht zu verlieren, wählen sie einfach mal Trump. Nur noch ganz kurz Trump, das war er hier.
And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want.
Grab him by the pussy.
Bettina Klein berichtet aus Washington für D-Radio Wissen von dieser Wahl. Bin jetzt mit ihr verbunden. Guten Abend, Bettina.
Hallo.
Wer führt denn in den Prognosen?
Landesweit führt weiter Hillary Clinton mit mehreren Prozentpunkten. Auch wenn man den Durchschnitt aus den diversen Umfragen berechnet, kommt am Ende für sie noch ein Vorsprung von ungefähr 3 Prozentpunkten heraus.
Und das ist doch relativ knapp, oder?
Ja, das ist knapp, aber es ist immer knapp in den USA. Und es war vor 4 Jahren schon noch deutlich knapper. Da waren Obama und Romney lagen da beide wirklich Kopf an Kopf. Also so gesehen ist das für amerikanische Verhältnisse beinahe ein komfortabler Vorsprung von 3 Prozentpunkten. Aber das Ganze wird ja in den Bundesstaaten entschieden, auf der Wahlmännerebene sozusagen. Und da ist die Karte, auf der das immer schön abgebildet ist, auch farblich in den letzten Tagen immer wieder zugunsten von Donald Trump verändert worden. Mit anderen Worten, mehr Staaten sind wieder zu Battleground States geworden, also wo das Rennen offen ist. Und inzwischen gelten auch einige Staaten, die im Frühjahr solide demokratisch gewählt haben, als Trump zuneigend. Und da muss man mal gucken, was das morgen noch ergibt.
Kann natürlich auch mit dem Wahlkampf zusammenhängen, der jetzt nochmal intensiv gemacht wird in den letzten Tagen. Seit 1,5 Jahren sind die Kandidaten ja in den Kampagnen drin. Wie sehr sind die Amerikaner von diesem Wahlkampf genervt?
Ich denke, schon ziemlich genervt und viele sind daher froh, dass es morgen einfach vorbei ist. Es ist morgen aber einfach auch nochmal ein großer Tag. Morgen spricht das Volk, ja. Also 40 Millionen Amerikaner haben schon abgestimmt. 225 Millionen Wahlberechtigte gibt es insgesamt. Und dann wird man ein Ergebnis haben. Es macht sich daher so ein bisschen Erleichterung natürlich breit, dass diese 1,5 Jahre eines relativ heftigen Wahlkampfs damit zumindest mal einen vorläufigen Abschluss finden. Denn wie das Ganze dann weitergeht in den nächsten Tagen und Wochen, hängt natürlich auch davon ab, wer gewählt wird und wie das Ergebnis ausfällt.
Kann man denn die Kosten dieser beiden Kandidaten für den Wahlkampf schon beziffern?
Kann man, denn darüber müssen beide Kandidaten in regelmäßigen Abständen informieren. Das ist gesetzlich geregelt. Es gibt Obergrenzen für einzelne Spenden an die Kandidaten. Die liegen so bei mehreren tausend Dollar. Es gibt aber auch die Möglichkeit, seit 2010 für die sogenannten Superpacks unbegrenzt Geld auszugeben, aber das dürfen die eben nicht direkt mit den Kampagnen koordinieren oder in Verbindung bringen. Unter dem Strichstand Ende Oktober haben beide zusammen über 1 Milliarde Dollar eingenommen. 700 Millionen gehen auf Clinton, 300 Millionen auf Trump, der so ein bisschen in dem Ruf steht, eigentlich eine kleinere Kasse zu haben als Clinton mit ihrem großen System und ihren vielen Kontakten und einer sehr, sehr professionellen Wählerwerbung und Wählermotivierung.
Was ist da so wahnsinnig teuer in diesem Wahlkampf?
Na, es gibt ja nicht in dem Sinne eine staatliche Parteienfinanzierung wie in Deutschland. Das heißt, Politiker sind auf Spenden oder auf eigenes Geld angewiesen, von großen Geldgebern oder von ganz, ganz vielen kleineren Spendern. Teuer sind vor allen Dingen diese TV-Werbespots, natürlich auch die bezahlten Helfer vor Ort, die sich kümmern müssen in diesem riesigen Land. Natürlich Reisen mit dem Flugzeug kosten auch Geld. Also Trump etwa ist heute in 5 verschiedenen Bundesstaaten, also vom ganz im Süden bis in den Norden unterwegs. Da geht schon ein bisschen was drauf.
Also Helfer, dann die Reise und TV-Werbung, hast du gesagt. Da gibt man Geld für aus. Wir sind davon ausgegangen, dass viel Wahlkampf auch im Internet stattfindet. Entspannt oder belastet dieser Online-Wahlkampf das Budget der Kandidaten?
Naja, im Internet findet natürlich viel statt, aber deswegen können Kandidaten ja gerade in bestimmten größerflächigen Staaten nicht auf TV-Werbung verzichten, um die Wähler zu erreichen. Gerade in den umkämpften Staaten oder großen Staaten werden da ganz enorme Gelder eingesetzt. Dann die Wählermobilisierung vor Ort. Und man muss ja auch sagen, das Internet macht sich ja auch nicht von selber. Also wir haben ja auch eine ganze Abteilung mit bezahlten Mitarbeitern, die sich eben darum kümmern. Und gerade was die Clinton-Kampagne angeht, die wirklich pro Stunde 3 E-Mails ausschicken an die Presse. Sehr, sehr professionell, sehr gut aussehend. Die schicken die Reden abgedruckt raus. Das erfordert natürlich auch Helfer, die das irgendwie machen müssen. Und die machen das wirklich sehr, sehr professionell. Also natürlich kann man viel mehr Menschen übers Internet erreichen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sich das sozusagen aufrechnet am Ende, aber dennoch müssen enorme Summen weiter ausgegeben werden.
Bettina Klein für D-Radio Wissen aus Washington war das. Morgen 21 Uhr, da startet unsere D-Radio Wissen Wahlnacht All American All Night. Wir sind über 10 Stunden für euch da, machen eine Reise quer durch die Staaten und sammeln Eindrücke und Geschichten. Und wenn euch die erfahren, wenn ihr auch noch erfahren wollt, wie diese Frauen Trump wählen, dann hört ihr einfach mal den Bericht, warum Frauen Trump wählen, auf dradiowissen.de.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir stellen die Frage, wie wird unsere Welt sicherer? Wie lassen sich mögliche Täter schon vorher erkennen, dass es nicht zum Beispiel zu einem Terroranschlag kommt? Die Lösung ist biometrische Daten. Viele Bereiche werden durch biometrische Daten gesichert. Dazu zählt auch die individuelle Gesichtererkennung. Aber die scheint ja nicht ganz so sicher zu sein, Sebastian Rams, ne?
Zumindest nicht nach jetzigem Stand. Nein, denn Forscher an der Carnegie Mellon University, die haben bunte, spacige Brillen entwickelt, mit denen gängige Gesichtserkennungssoftwares erfolgreich ausgetrickst werden können. Die funktionieren normalerweise so, dass die Gesichtsbereiche, die analysiert werden, mit vorhandenen Datensätzen abgeglichen und eben einer bestimmten Person zugeordnet werden. Werden nun aber bestimmte Merkmale der zu analysierenden Fläche ausgetauscht, indem man spezifische Muster auf ein Brillengestell klebt, kann das System das eigentliche Gesicht nicht mehr erkennen.
Und dann bin ich theoretisch nicht mehr Thilo Jahn, sondern...
So da ganz praktisch zum Beispiel Russell Crowe. So wurden zum Beispiel die Schauspielerin Reese Witherspoon mit einer entsprechenden Brille auf der Nase identifiziert. Das haben Forscher dann ausprobiert. Das nennen die übrigens Impersonation-Attacke, also sich für als jemand anders ausgeben als eine andere Person, als die man in Wirklichkeit ist. Dafür haben sie dann die Brillengestelle mit diesen geänderten Gesichtsbereichen mit einem normalen Tintenstrahldrucker einfach ausgedruckt und auf eine richtige Brille geklebt. Ja, das kostet dann mal 3-4 Euro und schon kann man jemand anders sein.
Also es reicht theoretisch, wenn man nicht mehr vom Gesicht her erkannt werden will, zum Beispiel auch auf seinem Foto, auf seinem Handy oder irgendwas, wo dann Bilder geordnet werden nach Gesichtern, wenn man sich diese Brille aufzieht. Jetzt hast du hier so eine mitgebracht, die ist so Regenbogenfarben vorne, so ein bisschen aus wie ein Dschungel. Rot ist drin und gelb auch. Und wenn ich die aufziehe, dann bist du
Mila Jovovich.
Ja.
Zumindest der Forscher, der die aufgesetzt hat, war da Mila Jovovich. Ob dein Gesicht jetzt der Rest des Gesichts dazu passt, ist natürlich eine andere Frage. Aber diese Brille hatte er auf und war dann nicht mehr er selbst, sondern sogar anderes Geschlecht und ein Hollywoodstar. So leicht geht's.
Och Gottchen, das ist eine tolle Sache. Die nehme ich mit nach Hause jetzt, die Brille. Ganz lieben Dank, Sebastian Rams.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es wird gekocht auf allen Kanälen, im Fernsehen, bei den Streamingdiensten, Instagram, Snapchat, überall. Nur in den Hotels und Restaurants, da gibt's immer wenige Köche. Wir haben ein riesiges Nachwuchsproblem, überall fehlen Köche, beschwert sich heute an diesem Montag Andreas Becker, der Präsident des Verbands der Köche in Deutschland. Klar, Lust auf Stress, angeraunzt werden in der Küche hat ja auch keiner. Was man da so für Horrorstories immer hört, muss sehr hart sein. Immer weniger machen diese Ausbildung, fragen wir nach bei jemandem, der sie vor ein paar Jahren gemacht hat. Bei Julia Komp mit 19 hat sie ihre Kochausbildung in einem Sterne-Restaurant begonnen, danach Vorstandskantine, danach Sterne-Restaurant und jetzt Küchenchefin im Schloss Lörsfeld in Kerpen. Guten Abend, schön, dass du da bist, Julia.
Guten Abend.
Kochen ist total hip, sehen wir überall. Woran liegt es deiner Ansicht nach, dass der Nachwuchs da so fehlt?
Ja, es ist auf jeden Fall ein harter Job und er ist nicht so gut bezahlt.
Was kriegt man?
Als Azubi, also im Restaurant vielleicht 400 Euro, in der Kantine oder in der Versicherung auf jeden Fall mehr.
Okay, sagen wir mal, die Ausbildung ist unterbezahlt oder man bekommt wenig Geld, aber später kann das ja durchaus mal ganz hoch gehen, oder bei dem?
Ja, also wenn man super Glück hat und auf einmal der Chef in einer riesigen Kantine wird, dann kann man Glück haben. Aber im Restaurant ist der Verdienst auf jeden Fall geringer.
Also wenig Geld. Wie sieht's mit der Arbeitszeit während der Ausbildung aus?
Ja, also das kommt immer auf den Betrieb an, aber ich habe schon viele Stunden gearbeitet.
Okay, und aktuell noch, also im Regelbetrieb, dann später im Job, wie viel arbeitest du?
Also ja, wir arbeiten schon den ganzen Tag. Also wir haben mittags geöffnet, wir fangen morgens an, nachmittags haben wir eine Pause, wenn es gut läuft und abends dann so lange, bis die Gäste wieder weg sind.
Und mittags, wann geht's da los?
Also das Restaurant ist ab 12 Uhr geöffnet und bis 2 Uhr können die Gäste ein Menü bestellen.
Okay. Das geht natürlich lang. Montag hast du frei, deswegen bist du ja zu uns gekommen heute. Ne? Das ist
genau.
Ja dann auch ein kleiner Luxus. Aber wir wollen noch kurz bei der Ausbildung bleiben. Diese Horror-Stories, die man dann immer wieder von Küchen-Azubis oder Koch-Azubis hört. Welche Erfahrungen hast du da in deiner Ausbildung gemacht?
Ich hatte auch eine harte Ausbildung, ein strenger Chef, aber im Endeffekt hat es sich halt gelohnt. Und die Horrorgeschichten, ich vermute, die gibt's wirklich. Ich hatte selbst welche in der Klasse, die solche Horrorstories erzählt haben, aber ich habe es Gott sei Dank nicht erlebt.
Okay. Und die diese Geschichten erzählt haben, was erzählen die dann? Also was passiert denn dann so?
Ja, meistens trinkt der Chef viel. Man muss sehr, sehr viel arbeiten nach der Schule, noch in dem Betrieb, in der Schule jeden Tag einschlafen. Da fliegen Pfannen durch die Küche. Der Chef schreit.
Körperverletzung?
Ja, wir wollen ja mal nicht übertreiben.
Okay. Im Fernsehen, ich habe es gerade schon gesagt, gibt es ganz schön viele Kochshows bei Streamingdiensten und jeder fotografiert bei Instagram gerade sein Futter. Vermittelt das alles so ein bisschen ein falsches Bild und ist das vielleicht auch irgendwie so eine Mitschuld von der Abbrecherquote dann?
Ja, das kann natürlich sein. Im Fernsehen ist alles toll, jeder guckt die Kochshow und will zu Hause alles live kochen. Dann ist schon das erste Problem, dass man vielleicht nicht alle Produkte bekommt, die im Fernsehen zur Verfügung stehen. Man hat nicht die Möglichkeiten mit einem Sous-Vide-Garer und einem Vakuumierer zu Hause.
Mhm.
Und dann kommt man in die Küche und dann arbeitet man erstmal den ganzen Tag. Und als Azubi fängt man halt als letztes Glied in der Kette an und da steht halt auch öfters Putzen auf dem Plan.
Mhm. Ah, ist das so eine Hauptbeschäftigung gewesen in der Ausbildung
dann? Nein, auf keinen Fall. Aber wenn man in einem Betrieb drei Azubi ist, einer ist in der Schule, einer im Urlaub, da bleibt einer. Wenn der Chef sagt, so heute wird dieses Regal geputzt, wer macht's?
Natürlich nicht der Chef.
Ja, genau.
Jetzt wollen wir, vielleicht können wir so einen kleinen Stein mal bewegen an dieser Stelle. Vielleicht können wir diese Ausbildung irgendwie attraktiv machen. Also wenn du jetzt jemandem was mit auf den Weg geben willst, dass doch irgendwie diese Ausbildung zur Köchin oder zum Koch toll ist. Was würdest du da mitgeben?
Der Job ist sehr, sehr vielfältig. Man kann jeden Tag was Neues haben. Man kann alle Geschmäcker einbringen. Man kann auf der ganzen Welt arbeiten. Man ist sehr international unterwegs. Und wenn man wirklich Gas gibt und mal 3 Jahre lang die Zähne aufeinander beißt, dann kann man halt schon im Job ziemlich schnell und gut aufsteigen.
Und das macht dir auch Spaß?
Ja.
Das ist doch die Hauptsache. Julia Komp ist Küchenchefin im Schloss Lörsfeld hier in Kerpen, ist vorbeigekommen. Schön, dass du da warst, um mal ein bisschen mit diesem Beruf aufzuräumen, ein bisschen Werbung zu machen. Denn das Problem ist einfach, dass ziemlich wenige diese Ausbildung zur Köchin und zum Koch machen. Dir einen schönen Montag noch.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Wie lange leben wir? Bei uns Menschen ist das noch relativ leicht zu beantworten, bei Tieren wird es schon schwieriger. Da hängt stark davon ab, wo sie leben, in freier Natur oder im Zoo. Die meisten von uns würden sagen, na klar, leben sie länger im Zoo. Bisher ist das aber kaum untersucht worden. Forscher der Uni Zürich wollten es genau wissen. Dafür analysierten sie die Zoodaten von mehr als 50 Säugetierarten. Tatsächlich werden die meisten in Gefangenschaft älter. Am größten ist der Unterschied bei Arten, die in freier Natur oft gefressen werden. Manche Antilopen zum Beispiel schaffen statt 5 Jahren sogar annähernd 12. Wer dagegen oben in der Nahrungskette steht, bekommt im Zoo nicht so viel mehr Lebenszeit. Aber selbst die Räuber wie Löwen haben ein paar Monate oder sogar Jahre extra. Natürlich ist ein längeres Leben in Gefangenschaft nicht automatisch gut. Das betonen auch die Schweizer Forscher. Für sie war es aber wichtig zu zeigen, dass ein Leben in freier Wildbahn meistens schneller vorbei ist. Wenn der Tee ein bisschen süßer sein soll, braucht man keinen Zucker. Man nimmt einfach die sogenannte elektrische Tasse. Für salzigeres Essen gibt's einen speziellen Löffel. Ganz so weit sind wir noch nicht, aber wir sind auf dem besten Weg dahin. Verschiedene Forscherteams haben Geräte entwickelt, die unsere Geschmacksnerven austricksen. Auf einer Konferenz haben Wissenschaftler aus Singapur jetzt ihre Variante vorgestellt. Ein thermoelektrisches Element heizt sich abwechselnd auf und kühlt wieder ab. Wenn man seine Zunge dranhält, soll das den Geschmacksrezeptoren
Geschmacksrezeptoren vorgaukeln, sie würden süß schmecken. In einem ersten kleinen Test schmeckte die Hälfte der Teilnehmer einen leicht süßen Geschmack, oft aber verbunden mit Schaf oder Minze. Ähnlich funktioniert auch ein Löffel, der salzig schmecken lässt. Die Technologie ist erstmal nicht für Virtual Reality Spiele gedacht, sondern zum Beispiel für ältere oder dicke Menschen, die nicht mehr so viel schmecken, aber am Salz oder Zucker sparen müssen. Dieses Autorennen kann man nur unter Mikroskop mitverfolgen. Denn die Autos bestehen nur aus einem Molekül. Im nächsten Frühjahr startet das erste Nano-Autorennen. Hier treten Fahrzeuge gegeneinander an, die maximal aus 100 Atomen bestehen. Die Strecke ist auch etwas Besonderes. Sie besteht aus Gold, liegt in einem Vakuum und ist runtergekühlt auf minus 268 Grad. Wirklich weit haben es die Autos nicht. 100 Nanometer sind es bis ins Ziel, etwa so viel wie 100 Haarbreiten. Trotzdem rechnen die Veranstalter offenbar damit, dass es eine Weile dauert. Sie haben das Wettrennen auf 38 Stunden begrenzt. Für Deutschland tritt ein Team der TU Dresden an. Der genaue Termin für das Rennen in Toulouse steht noch nicht fest. Eigentlich sollte es schon im Oktober losgehen, da waren die Teams aber noch nicht so weit. Dieses Jahr bekommen drei Forscher den Nobelpreis für ihre Arbeiten zu molekularen Maschinen, darunter auch winzige Autos. Sie könnten einmal Teile von Sensoren oder Energiespeichern werden oder Medikamente im Körper transportieren.
D-Radio Wissen.
Heute ist Montag und heute verklagt die EU Deutschland. Das gibt's auch nicht immer. Es geht ums Grundwasser. Die EU sagt, Deutschland hat das nicht richtig im Griff. Sprich, da schwimmen Sachen im Grundwasser, die da eigentlich gar nicht rein dürfen. Sebastian, worum geht's da genau?
Ja, die EU beklagt, dass in Deutschland zu viel Gülle und damit auch Nitrat durch die konventionelle Landwirtschaft auf unsere Äcker gekippt wird, das am Ende des Kreislaufes in unserem Grundwasser landet. Aus dem Grundwasser und zusätzlich aus Speichern von Oberflächenwasser wird ja unser aller Trinkwasser gewonnen und die Belastung mit Nitrat ist da am stärksten, wo es besonders viel Massentierhaltung gibt, also zum Beispiel in großen Teilen Niedersachsens und Teilen von Nordrhein-Westfalen oder auch von Schleswig-Holstein. Und eben dort wird es immer schwieriger, die Nitratrichtlinie der EU einzuhalten, sagt Christian Rehmer, der ist Agrarexperte vom BUND.
Die Wasserwerke geben sich große Mühe, diesen Schwellenwert von 50 Milligramm pro Liter immer unter diesem Schwellenwert zu bleiben, um ihren Kundinnen und Kunden ein wichtiges Lebensmittel, nämlich Trinkwasser, anbieten zu können. Aber sie haben zunehmend Probleme, diesen Schwellenwert einzuhalten.
Ja, in manchen Regionen kann der gerade erwähnte Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter nur eingehalten werden, indem die Wasserwerke mit immer mehr unbelastetem Oberflächenwasser das Grundwasser mischen und verdünnen. Aber auch diese Kapazitäten sind natürlich nur begrenzt. Das Umweltbundesamt rät, Säuglingsnahrung zum Beispiel nicht mit Trinkwasser herzustellen, das diesen Grenzwert überschreitet. Denn grundsätzlich ist es nämlich so, dass aus dieser chemischen Verbindung, das ist ein Salz, das Nitrat eben im Körper über die Zwischenstufe Nitrit, sogenannte dann Nitrosamine entstehen und die gelten eben als krebserregend.
Na gut, aber hat ja jetzt auch nicht jeder zu Hause irgendwie so ein Nitratmessgerät, mit dem man irgendwie mal ganz kurz im Trinkwasser den Gehalt checken kann. Schauen wir mal, was man am besten gegen Nitrat oder zu viel Nitrat machen kann. Einfach weniger Gülle auf die Felder werfen, oder?
Ja, so einfach kann die Lösung tatsächlich klingen. Dafür muss es aber erst einmal gesetzlich verbindliche Regelungen geben, wie viel Gülle ein Betrieb pro Jahr auf seine Felder sprühen darf. Bisher schmeißen alle Betriebe in ganz Deutschland jedes Jahr sagenumwobene 200 Milliarden Kilo Gülle auf unsere Äcker. Und der Staat konnte darauf verweisen bisher, dass die Nitratgrenzwerte in Deutschland größtenteils eingehalten werden. Aber diese Messstellen schlagen eben immer mehr und immer häufiger Alarm und messen Werte, die, sage und schreibe, 6-mal höher sind als erlaubt, also bei 300 Milligramm Nitrat pro Liter liegen. Deswegen erhebt der BUND einige Forderungen, die beim einzelnen Bauern ansetzen.
Der BUND fordert, eine sogenannte Hoftorbilanz einzuführen. Das ist eine Form der Berechnung, wie viele Nährstoffe in einen Betrieb reinkommen und wie viele aus ihm rauskommen. Nur dann weiß man überhaupt, wo gegebenenfalls ein Problem vorhanden sein kann, nämlich dort, wo eine relativ große Lücke entsteht.
Ja, und so eine Lücke entsteht auch im Winter, wenn die Tiere eines Betriebes zwar weiterhin Scheiße und damit Gülle produzieren, aber eben keine Pflanzen auf den Äckern sind, um diese Gülle-Nährstoffe aufzunehmen. Und hier greift dann auch schon die nächste Forderung des BUND.
Wir fordern, Lagerkapazitäten, die vorhanden sein müssen für zum Beispiel Gülle, so groß sind, dass man die Gülle aufheben kann auf dem Betrieb, bis man einen Zeitpunkt hat zum Ausbringen, wenn Pflanzen wieder wachsen. Also um konkret zu sein, wenn sie im Herbst oder im Winter, haben sie ja trotzdem Tiere, die Gülle produzieren. Sie können aber während dieser Zeit die Gülle nicht auf dem Acker ausbringen, weil dort keine Pflanzen wachsen, die die Gülle, in dem Fall die Nährstoffe der Gülle, wieder aufnehmen. Das heißt, sie müssen die Gülle aufheben. Und der BND fordert, dass man sich an den maximalen Monaten orientiert, die die EU-Kommission noch in ihrer Klage genannt hat. Das heißt also ungefähr Lagerkapazitäten für 6 bis 7 Monate.
Also der BND fordert da ziemlich viel. Wie wichtig ist es denn, dass die Bundesregierung möglichst schnell auf diese EU-Klage reagiert?
Also jeder Tag, an dem eine neue und bessere Düngemittelverordnung schon in Kraft wäre, könnte einige Millionen Kilogramm Gülle und Nitrat sparen pro Tag. Aber selbst wenn die ab heute gelten würde, wäre unser Grundwasser noch Jahrzehnte sehr stark belastet, denn je nach Boden- und Gesteinsverhältnissen braucht das Nitrat ein halbes Jahr bis mehrere Jahrzehnte, bis es das Grundwasser überhaupt erreicht. Also alles, was ab heute auf unseren Feldern landet, können wir nicht mehr zurückholen und bahnt sich unaufhörlich seinen Weg ins Erdreich, aber auch in die direkt an die Felder angrenzenden Flüsse und Seen. Und hier sieht der BUND übrigens ein größeres Problem.
Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen kleinen Bach hier bei dem Acker, dort kommen die Nährstoffe rein, dann landen die im Fluss, vom Fluss in den großen Fluss, vom großen Fluss ins Meer. Im Meer kann das dann dazu führen, dass es zu einem massiven Algenwachstum kommt, diese Algen absinken, Sauerstoff verbrauchen und es dann Regionen im Meer gibt, wo keiner oder fast kein Sauerstoff mehr vorhanden ist. Sogenannte Todeszonen.
Pui. Belastetes Trinkwasser, verunreinigte Flüsse, Seen, Weltmeere mit Todeszonen. Ich meine, oft geht's natürlich auch nur über diese abschreckenden Beispiele. Hast du noch mehr?
Ja, na klar, denn weil ja permanent neue Gülle aufs Feld gebracht wird, nehmen natürlich auch die angebauten Pflanzen immer größere Mengen an Nitrat auf, die diesen Nährstoff für ihr Wachstum halt brauchen. Laut WDR.de sind momentan vor allem Lauch, Kohlrabi und Salat mit zu viel Nitrat belastet. Deswegen habe ich einen Tipp gefunden, um die Nitrataufnahme möglichst gering zu halten. Und zwar Blatt- und Wurzelgemüse am besten nur kaufen, wenn die Sorten Saison haben. Dann haben die Pflanzen auf jeden Fall mehr Sonne abbekommen und mit steigender Lichteinstrahlung nimmt der Nitratgehalt der Pflanzen ab. Das ist dann wieder gut für unseren Körper und ökologisch, also Bio-Sachen, ne, angebautes Gemüse weist im Allgemeinen geringere Nitratwerte auf als konventionelle Produkte.
Die Bundesregierung tut nach Ansicht der EU-Kommission zu wenig gegen die hohe Nitratbelastung im Wasser. Deshalb hat Brüssel Deutschland nun vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute startet vor dem Landgericht in Köln ein Prozess wegen Einschleusen von Ausländern mit Todesfolge. Es geht konkret um 2 Schleuser aus Syrien, 18 und 20 Jahre alt. Die haben vergangenes Jahr Menschen auf ihrer Yacht von Bodrum in der Türkei nach Kos, Griechenland gebracht. Und die Überfahrt endete in der Katastrophe, hoher Wellengang, das Boot kenterte und 8 Menschen kamen dabei ums Leben. Dass diese beiden jungen Schleuser vor Gericht stehen, das hat uns ein bisschen stutzig gemacht. Man hat ja bisher viel von kriminellen Großorganisationen gehört auf diesem Gebiet. Deshalb wollten wir mehr wissen. Gesprochen habe ich mit André Schulz, dem Bundesvorsitzenden des Bundes der Kriminalbeamten. Ich wollte von ihm wissen, ob die Angeklagten, 18 und 20 Jahre alt, Trittbrettfahrer sind oder Teil einer größeren Organisation.
Genau, das werden jetzt die Ermittlungen sozusagen oder zeigen dann auch in der Gerichtsverhandlung, was steckt dahinter, welche Tatbeteiligung haben die beiden eigentlich gemacht. Das sieht eigentlich auf den ersten Blick so aus, als wenn das natürlich, weil es Heranwachsende sind, dann sozusagen die Drecksarbeit für andere gemacht haben, für diejenigen, die wirklich Geld damit verdienen, die in anderen Ländern sitzen und die beiden jetzt diejenigen sind, die wir dann jetzt hier als Täter ermittelt haben.
Okay, also 18 und 20 Jahre ist jetzt nicht das Durchschnittsalter bei Schleusern.
Nein, wir haben es im Regelfall, muss man das natürlich deutlich trennen. Haben Sie jemanden, der zum Beispiel jetzt in einem Nachbarland sitzt und wirklich sein Auto zur Verfügung stellt und Menschen über die Grenze bringt? Und da gibt es alle Formen, die Sie sich vorstellen können, Organisationsebenen. Aber im Regelfall sitzen die Köpfe, sitzen in den Heimatländern, die sitzen in Ländern in Nordafrika und organisieren das. Und da ist richtig Geld zu verdienen.
Und diese Köpfe, die da sitzen, diese kriminellen Organisationen, was haben die für eine Größe, was haben die für Strukturen?
Das ist sehr unterschiedlich und auch sehr schwer zu ermitteln für uns. Wir müssen dann wirklich vor Ort in den Ländern auch da sein. Wir haben durchaus, und da gab es jetzt auch Gesetzesänderungen zum Beispiel auch im Bereich der Bundespolizei, dass wir dann auch dort vor Ort verdeckt ermitteln können, zum Beispiel um diese Strukturen aufzudecken. Das ist relativ kompliziert, damit man halt nicht immer nur an solche Menschen wie jetzt auch, wie gesagt, kommt, sondern wirklich mal die Hintermänner. Und das ist aber kompliziert.
Wie funktioniert das Schleusen denn generell? Wird einfach nur die Überfahrt organisiert oder geht es dann bis, sagen wir mal, bis ins Land, ins Ankommenland?
Das wird recht kundenorientiert gemacht. Das heißt, was sie wollen. Es gibt Pakete sozusagen, rundum sorglos Pakete aus den Heimatländern, die oft sehr weit im Süden Afrikas auch liegen, wo sie durch die Wüste dann wirklich transportiert werden, unter teilweise wirklich menschenunwürdigen, auch lebensgefährlichen Umständen, dementsprechend teuer, aber trotzdem dann auch durch die Wüste bis an die Küste Nordafrikas und dann den Transport entweder über den Landweg oder dann über das Mittelmeer halt, das alles wirklich zu haben, dementsprechend viel Geld sie auch haben, was man sich auch leisten kann.
Und das Paket wird dann einfach sozusagen gebucht?
Gibt es wirklich, dass man weiß vor Ort in den Ländern, wen muss ich ansprechen, wer ist hier zum Beispiel in, das wird auch oft gemacht, gerne zum Beispiel ansprechbar in einer örtlichen Bar oder Kneipe, wen kann ich hier ansprechen, der wiederum Kontakte hat, der sagt, du musst dann und dann dort sein und was das kostet. Aber wie gesagt, es gibt alles und auch da gerade das Problem, dass die Menschen, die dann aus Verzweiflung im Regelfall ja sich schleusen lassen, nie wissen, was bekommen sie wirklich, ist das Geld wirklich dann weg, kriegen sie was dafür, aber trotzdem, die Lebensgefahr besteht in jedem Fall.
Wie viel Geld müssen die ausgeben für so eine Überfahrt? Nehmen wir mal an, von der Türkei nach Deutschland.
Das gibt verschiedene Preise. Im Regelfall, das kann man ausgehen, mehrere tausend Euro, die sowas kostet. Da legen oft wirklich ganze Familien zusammen, verkaufen hab und gut, damit eine Person es schafft, dann wie gesagt nach Europa zu kommen. Dann später auch hier zu arbeiten, um Geld nach Hause zu schicken oder auch die Familie nachzuziehen. Also im Regelfall mehrere tausend Euro, je nachdem auch, welche Transportmittel sie zum Beispiel dann nehmen wollen, ob sie mit dem Schiff fahren, welcher Qualität. Also es ist nicht ganz günstig.
Weiß man denn, Herr Schulz, was die Organisation, die Schleuseorganisation mit dem Geld machen, das sie da einnehmen?
Erstmal ist es ein Riesenmarkt. Man sagt, man kann mit Schleusung mittlerweile mehr verdienen als mit Rauschgiftkriminalität. Und es gibt hier auch verschiedenste Möglichkeiten. Natürlich ein Teil, das wissen wir, kann man nachvollziehen, dient der Terrorfinanzierung. Aber auch da, es sind kriminelle Strukturen vor Ort, die natürlich davon dann leben, ganze Strukturen unterhalten. Aber das sind wirklich Millionen, man sagt auch im Milliardenbereich zu verdienen.
Es hört sich auch sehr stark nach mafiösen Strukturen an. Kann man das vielleicht mit Mafia-Clans vergleichen?
Na, wir sagen, es ist organisierte Kriminalität. Die Mafia ist eine besondere Form der organisierten Kriminalität. Und wir haben hier von normalen Banden, die eng zusammenarbeiten, bis wirklich dann, was man sagen würde, mafiöse Strukturen. Die Mafia selber, darf man nicht vergessen, ist in dem Bereich ja durchaus selber tätig. Menschenhandel, Menschenschleusung, in vielen Bereichen Rotlicht wird ja auch vorgenommen. Also wir reden davon organisierte Kriminalität, wo Mafia ein Teil davon ist.
Mit der Not von Flüchtlingen verdienen Schleuser Millionen. Ab heute wird vor dem Landgericht Köln zwei jungen Syrern der Prozess gemacht. Sie sind aber wohl nur die ausführende Hand von Schleuser Großorganisation. Erklärt hat uns das Ganze André Schulz, der Bundesvorsitzende des Bundes der Kriminalbeamten.
D-Radio Wissen.
Ich weiß, es noch ein bisschen hin bis zum Wochenende, kann aber auch unter der Woche passieren. Folgende Szene: Ihr habt einen schönen Abend, ihr trinkt mal einen über den Durst, lernt jemand kennen, tolles Gespräch, ihr versteht euch, tauscht irgendwie Nummern aus und dann kommt ihr irgendwann, wenn ihr zu Hause nochmal an diese Person denkt und einen schwachen Moment habt, dahin, dass ihr vielleicht drüber nachdenkt, das Pfirsich-Emoji zu verschicken. Also ein Pfirsich, der eine Herzform hat, der oben auch so zwei grüne Blätter draus trägt und der wie ein Körperteil aussehen kann, Sebastian. Keine gute Idee, das zu verschicken, ne?
Eine ziemlich beschissene Idee sogar, denn das Pfirsich-Emoji, das du versucht hast zu beschreiben gerade, trägt auch den Beinamen Pfirsich- oder Arsch-Emoji, denn der vermeintliche Pfirsich weckt halt bei den meisten eher die Assoziation eines Arsches mit grüner Blattdeko obendrauf, als die an einen echten Pfirsich. Andere, ich habe nochmal nachgeguckt, gern verwendete Sex-Emoji sind zum Beispiel die Aubergine, klar, für das beste Stück oder Stückchen des Mannes, je nachdem, oder die drei Regentropfen kannte ich bisher auch nicht, die stehen für den männlichen Orgasmus.
Habe ich auch schon mal.
Also das Ejakulat im genauen Fall.
Sind die Tage denn des Pfirsichs jetzt gezählt, wenn man beim Pfirsich bleibt?
Jein, denn den Pfirsich gibt es jetzt in einer Neuauflage mit runderer Form und aus einem anderen Winkel sieht man das jetzt eindeutig mehr Frucht als Arsch, das ist schon mal toll. Dafür gibt es bei WhatsApp ab der iOS-Version 2.16.15 jetzt die Möglichkeit, GIFs mit einer Länge von bis zu 6 Sekunden zu verschicken. Also sie haben sich gesagt, schlechte Nachricht, das Arsch-Emoji ist weg, so wie wir es gerne hatten. Jetzt haben wir was Tolles Neues.
Vorsicht, das Pfirsich-Emoji.
Pfirsich, richtig. Deswegen kann man jetzt schön giffen. Futter zum Giffen gibt es zum Beispiel unter giphy.com. Aber es geht noch mehr, Tilo. Man kann jetzt auch Videos unter 7 Sekunden, die du auf deinem Phone irgendwo versteckt hast, weil die keiner sehen darf, oder auch Live-Fotos zu GIFs umwandeln und direkt verschicken.
Das ist eine schöne Sache. Die Frage ist nur, was passiert mit der Aubergine und was passiert mit den Regentropfen?
Gibt es da auch irgendwann mal eine Änderung? Oder bleibt es einfach, dass die so wahnsinnig sexistisch aufgeladen bei unseren Emojis sind?
Das ist halt eine männerdominierte Welt, ne?
Sollten wir vielleicht mal heute Abend drüber nachdenken, könnt ihr auch machen. Das war die Redaktionskonferenz heute Abend mit Sebastian Rams. Einen schönen Abend euch. Tschüss.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.